Lama. Das Lateinamerika-Magazin. Interessantes und Musik aus Lateinamerika. Mit Katrin und Susi. Und Gästen.
Hallo, Vanilla Chique. Manda som, DJ.
Escúchame.
Alma y sal.
Hallo bei Radio Frei im
Juli 2026. Wir sind mitten im Sommer.
Ah, hatte ich kurz vergessen.
Und ihr hört Lama, das Lateinamerika-Magazin bei Radio Frei. Und für euch am Mikro sind Katrin
und Susi.
Und wir freuen uns auf eine schöne, warme, sonnige Sendung mit euch. Wir haben ein paar Ideen und ein paar Themen, die man vielleicht hierzulande nicht gleich mit Sommer, Sonne, Fröhlichkeit, Eisessen verbinden würde, sondern wir wollen eventuell über Tod sprechen. Guck mich nicht so schockiert an, das haben wir abgesprochen, Katrin.
What? Okay.
Nee, wir kamen auf die Idee, dass wir Freunde, also eigentlich kam Rasmus auf die Idee, den wir hier schon mal im Interview hatten, dass man Freunde aus Sao Paulo, oder in seinem Fall Sao Paulo, in meinem Fall auch, mal zu ihrer Arbeit interviewen könnte, wie sich die Arbeit so gestaltet. Und da ist mir die Idee gekommen, ja, ich habe ja auch einen guten Freund in Sao Paulo und der arbeitet in einem Bestattungsinstitut. Und was ich so mitkriege von dem, wenn er über seine Arbeit erzählt, sind Dinge, die erstens nicht so im Alltag besprochen werden. Hört man nicht so viel über diese Art von Arbeit. Na gut, alle haben My Girl wahrscheinlich gesehen und haben von diesem Film eine Idee, was der Vater so macht. Aber das ist halt auch wieder mal ein Film. Und wie oft verändern sich Realitäten oder sind sowieso anders. Und ich glaube, dass es trotzdem auch noch einen großen Unterschied zu Brasilien gibt. Wenn man diese Arbeit dort in Brasilien, in Sao Paulo macht, in einer riesigen Millionenmetropole. Oder ob man das halt hier in Erfurt macht, in einer Puffbohnenmetropole.
Zumindest wäre interessant zu erfahren, wie geht es dort vonstatten, die Bestattung.
Ja.
Das wäre interessant zu erfahren.
Wie geht die Bestattung vonstatten?
Und wie ist er statt des anderen Jobs dahin gekommen?
Ja, wie kam das, dass er diesen Job gemacht hat? Und muss man auch durch so ein Ausbildungssystem wie hier in Deutschland oder wie kommt man dazu, das zu tun? Das werden wir euch hoffentlich in dieser Sendung nahebringen können. Und wir haben bewusst mit einem Lied angefangen, einer beeindruckenden Künstlerin aus Guatemala. Hast du rausgefunden, Katrin? Die hat auch erst hier im Juli in Thüringen gespielt, ne? Hast du auch rausgefunden, aber leider nicht selbst sehen können, oder?
Nein, aber meine Mutti.
Oh, deine Mutti.
Also meine Familie hat es quasi sehen können beim Abschlusskonzert auf dem Marktplatz, was immer sonntags dann stattfindet beim Rudolstadt-Festival und wo vereinzelte Künstler eben nochmal auf die Bühne kommen können. Und da war unter anderem Sara Kurucic aus Guatemala dabei. Und sie kommt von San Juan Cumalapa. Wir müssen nochmal gucken, wo das genau ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, schon aus dem Hochgebirge. So klang es. Und sie singt zum Teil auch in ihrer angeborenen, in ihrer Muttersprache den Cachiquel. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig ausspreche. Aber eine indigene Maya-Sprache. Ihre Muttersprache. Und ihr habt soeben von ihr gehört, das Lied Abriendo la Voz, also was übersetzt bedeutet, öffne die Stimme.
Was du regelmäßig im Chor machst.
Na, ja.
Da öffnest du deine Stimme. Ja, und wir fanden besonders beeindruckend, dass, ohne dass wir das Konzert selber miterleben konnten, aber dass die Sara nur Frauen auf der Bühne hatte und dass sie quasi eine große Anzahl an indigenen oder traditionellen Instrumenten gespielt.
Vor allem die Marimba.
Ja, und dass aber auf der Bühne wirklich nur Frauen waren und dass sie traditionelle Kleidung hatten, traditionelle Instrumente und dass das einfach ein sehr schönes Zusammenspiel war. Und ich nehme an, deine Mutti hat das auch so empfunden, oder? Hast du noch ein paar Eindrücke, die sie gesagt hat zum
ja,
Konzert?
Ja, also die Mutti hat gesagt, und das nehme ich auch wahr, bei dem ersten Lied, was wir uns jetzt hier angehört haben, wo wir auch ein Video dazu sehen durften von einem anderen Festival, aber dass da so eine Gewalte, so ein Feuer, so eine Kraft, so eine Leidenschaft dahinter waren. Diese vier Frauen, die haben ganz schön Bums gemacht. So, so hat das die Mutti beschrieben. Was für eine Kraft und für eine Lebendigkeit. Und das kann man eigentlich schon bei den kurzen Einblicken, die wir jetzt hatten, wirklich gut nachempfinden, dass da eine unglaubliche Kraft rüberkommt, eine Energie, eine sehr positive.
Cool. Also ist sie relativ neu jetzt auch hier in Europa zu erleben, weißt du das? Also.
Das ist eine gute Frage, da müssen wir mal recherchieren, aber vielleicht finden wir das im Laufe der Sendung noch heraus.
Ja, ich würde jetzt auch einen musikalischen Eindruck weitergeben, denn ich war auch auf mehreren Festivals dieses Jahr schon und die eine Künstlerin, die wurde mal auf Instagram von Rebecca Lane empfohlen. Also die hatte mal irgendwann so einen Post gemacht und hat gesagt, ja, diese 4, 5, 6 lateinamerikanischen Künstlerinnen solltet ihr kennen und mal reinhören und mal, ja, mal irgendwie eine Chance kriegen, gehört zu werden. Und dadurch habe ich La Lulu kennengelernt und fand sie echt mega cool. Also das, was ich da im Netz von ihr gefunden habe. Und die hat zufällig auf der Fusion gespielt. Und dann war ich nochmal, als ich zu ihrem Konzert ging, nochmal mehr beeindruckt von ihr, weil vorher hat mir nur die Musik, die ich so im Internet gefunden hatte, gefallen. Und dann hatte sie aber auch so viele interessante Sachen erzählt. Also sie kommt ursprünglich aus Kolumbien und hat sich immer ganz doll für Musik interessiert und hat zu Instrumenten und vor allen Dingen zur Geige hingezogen gefühlt. Also sie hat es auch nicht irgendwie erklären können, warum das so war. Sie hatte nur immer als kleines Mädchen schon diesen, also sie wurde förmlich von Geigen angezogen. Und dann gab es den Moment, dass sie in die Musikschule kam, da in Kolumbien, und ihr gesagt wurde, du siehst aus wie eine, die Klarinette spielen muss. Und dann wurde ihr eine Klarinette in die Hand gedrückt und dann hat sie gedacht, oh Mann, ey, ich werde überhaupt nicht warm mit dem Instrument, voll blöd und so.
Ist ja auch nochmal was ganz anderes als ein Streichinstrument, ja. Also so schön auch Blasinstrumente sind oder Flöten. Aber es ist ja doch nochmal was anderes.
Ja, und es führte aber keinen Weg da rein, dass sie ihren Wunsch nach dieser Geige gestattet bekam. Und dann kam es aber so, dass ihre ganze Familie umzog, und zwar von Kolumbien nach in die USA. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt in den USA, aber jedenfalls ist sie dort dann weiter aufgewachsen. Und da hat sich für sie nochmal ein ganz neues Leben mit neuen Möglichkeiten eröffnet. Plötzlich war es möglich, diese Geige zu lernen, und also wie sie das erzählt hat, auch wie sie dann aufgegangen ist und mit diesem Instrument verwoben wurde. Und du hast es gemerkt, also sie hatte so eine ganz extravagante, schicke Elektrogeige mit, so wie, wie heißt diese bekannte Violistin?
Ich weiß, ja, wen du meinst. Kim May oder irgendwas mit M.
Ja, nee, die meine ich nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Aber egal, jedenfalls war das ganz, ganz, ganz bezaubernd zu erleben, wie sie mit diesem Instrument umgegangen ist und wie sie das gespielt hat und wie sie, also man hat das, ihre Geschichte, die sie dazu erzählt hat, hat man gesehen, und in ihren ganzen Liedern war das so, wow. Und also sie hat Cumbia gemacht, sie hat aber auch andere Stile gemacht, und sie hat einfach als Alleinkünstlerin, also sie hatte noch so einen MC da oder so, keine Ahnung, so einen Mann, das sagte sie immer Primo, ich weiß nicht, ob das sein Name war oder wirklich ihr Cousin, aber sie hat die ganzen Menschen verzaubert und es war übelst cool. Deshalb würde ich jetzt gerne was von La Lulu spielen.
Da fällt mir noch kurz was ein. Kannst du dich noch an eine deiner ersten Lieblingsbands erinnern mit Geigen, die wir beide sehr gern gehört haben und die wir bestimmt auch vielleicht bei dem einen oder anderen Konzert zusammen gesehen haben, aber uns noch nicht kannten? Die waren damals in den 90ern sehr...
Meinst du diese große Familie? Nein,
die meine ich nicht. Nein, wo wirklich auch Geigen gespielt wurde und Kontrabass.
Ah, du meinst die große rote Anzugfamilie. Also die hatten doch meistens die roten Overalls an.
Ja, glaube ich nur, ja, oder?
Okay, du meinst die Instis.
Ja.
Ja.
Und er hatte ja auch den abgefahrenen Stil zum Teil mit seinem, waren glaube ich immer zwei, die Geige gespielt haben. Ich kann mich noch so sehr erinnern, die dann auch wie getan zu spielen.
Stimmt.
Ja, das fand ich auch damals ziemlich cool.
Das ist sowieso faszinierend, wenn Menschen Instrumente ganz eigen spielen, nicht so, wie man das bisher kennt. Also muss jetzt noch was anderes erzählen, das hat auch nichts mit Lateinamerika zu tun, aber ich war ja auf dem Stone from the Underground und da haben eine Band, die ich sehr, sehr mag, nämlich Behoover, gespielt. Und der Bassist kommt aus Mühlhausen, also wohnt dort, deshalb haben wir auch eine gewisse Verbindung. Und der spielt Bass. Es sind nur zwei Personen in der Band, ein Schlagzeuger und ein Bassist. Der spielt diesen Bass wie eine Gitarre. Was der rausholt aus diesem Bass, also das ist der Wahnsinn. Das ist so, du guckst und denkst, wo kommen die ganzen Geräusche her? Dann hast du zwar das Gefühl, er hat hier x-tausend Soundeffektgeräte noch da am Boden stehen, die er dann mit seinen Barfüßen berührt und den Sound nochmal anders verändert. Aber das ist echt auch wieder so ein Ding, wenn die Leute mit den Instrumenten so eigen umgehen und so ganz andere Sachen da rausholen, als wenn man jetzt auf klassische Art und Weise das Instrument spielen würde.
Aber es gibt eben auch Sachen, die man so kennenlernen darf. Ich habe eine liebe Freundin, die spielt in einem Gitarrenensemble, Confermessa. Und das ist auch was ganz Besonderes, so ein Gitarrenensemble spielen zu sehen. Vielleicht muss man das auch mal hier spielen, vielleicht gibt es auch was Lateinamerikanisches in die Richtung. Da habe ich auch gedacht, wie krass man auch Gitarren spielen kann, als also so ganz anders als am Lagerfeuer. So, oder mit das drei stimmt. Akkorden. So, ja, ne? Ja. Das ist schon sehr, sehr interessant, was Musik alles so hervorholt. Und wie hast du vorhin so schön gesagt, und wenn Musik so viel mitbringt, ne, so viel Gefühl auch auslöst.
Ja, das stimmt. Ja. Ich würde mal sagen, wir hören jetzt erstmal die Lalulu, mit der wir eigentlich zu diesem Thema gekommen sind, damit die Leute wissen, wovon wir sprechen. Und zwar hören wir Lalulu mit Popping und der Geige.
Todo el mundo cantar mi canción. We always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We keep it jumpin' sound cause we always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We keep it jumpin' sound cause we always be poppin'. When I wake up in the morning, poppin'. When I look into the mirror, poppin'. When I drink my matcha, poppin'. Everybody show me love. Hey. When I'm on the gram, poppin'. When I'm on TikTok, poppin'. When I play so far. Show me love. We always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We keep it jumpin' sound cause we always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We always be poppin'. We keep it jumpin' sound cause we always be poppin'. We'll be right back.
mit einem Lied, das Popping hieß. Und ich weiß gar nicht, ob die Geige so anders war, dass man sie als solche überhaupt erkannt hat. Aber sie hat die ganze Zeit Geige gespielt und auch echt Spaß dabei gehabt. La Lulu aus Kolumbien, aber dann doch wohnhaft inzwischen in den USA. Genau. Und bevor wir jetzt zu unserem Interview kommen, was wir führen möchten, würde ich sagen, wir spielen sogar noch ein Lied, wenn wir einmal bei Festivals sind.
Ja.
Ich habe leider, das geht ja nie so auf einem Festival, dass man alle Künstlerinnen und Künstler sehen kann, die man im Vorfeld sich schon aussucht zu sehen, weil man sie entweder schon kennt oder weil man eine Beschreibung liest, die interessant klingt, aber nicht mal in irgendeiner Form dieser beiden Varianten ist mir ein Künstler aufgefallen, den ich auf der Fusion nicht gesehen habe, verpasst habe und den ich mir im Nachhinein jetzt angehört habe und sehr cool fand, weil er ganz viel Cumbia macht und ziemlich coolen Cumbia macht. Und ja, da ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen, aber immerhin habe ich ihn dadurch jetzt gefunden und kennengelernt. Und zwar handelt es sich um Ilan Amores. Ich bin mir nicht sicher, ich habe noch nicht so viel recherchiert über diesen Künstler, ob der aus Argentinien kommt, aber der hat auch ein paar brasilianische Textzeilen mit drin in seinen, also hauptsächlich Spanisch und dann aber auch so ein Spanisch, was klingt wie aus Argentinien, aber auch Portugiesisch. Deshalb, und da das möglich ist, weil man in Argentinien und Brasilien sehr schön switchen kann, beziehungsweise das argentinische Spanisch dem Portugiesisch in Brasilien auch sehr ähnlich ist, kann ich mir das vorstellen, dass er aus Argentinien kommt und aber auch Portugiesisch spricht. Genau, ich würde mit dem Lied Chiro Chiro, Tiro Tiro auf Spanisch anfangen oder euch das mal zeigen. Und zwar Ilan Amores.
Was heißt Tiro Tiro?
Schuss, Schuss. Ah. Also ein Tiro ist ein Schuss.
Y en el tiro federal está todo bien, de golpe todo mal. Voy con Abel que se paga la mitad de lo que sea que compremos pa' tomar. Saca la bolsita y uno voy por lena. Tiran los prohibidos straight up, straight up. Hear that tingo, tat ragata. Esa chica, chica, she got me like tequila.
Ay, qué linda la noche.
Pa' vacilar para el derroche.
Ay, qué linda la noche.
Pa' que nos vayamos en tu coche. Yeah, yeah.
Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada.
ATR, a los tiros. For a ride, voy a darle lo que quiere. Paso el tiempo demoliendo tele. No la mire más, arranca y metele. Desde acá se ve muy bien. 10 out of 10 and she brought two friends. Ay, 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 mami, qué locura. Y yo nací cuando tiene cura.
Cumbia. Ay, qué linda la noche.
Pa' vacilar para el derroche.
Ay, qué linda la noche.
Pa' que no vayamos en tu coche.
Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada.
Mamá, el chico chico y dama gratis. DJ Paul.
Wir sind jetzt verbunden mit Teco in Sao Paulo und Teco arbeitet in einer in einem Bestattungsinstitut und darüber haben wir heute ein paar Fragen. Oi, Teco, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Ai, que bom.
Como vocês estão aí, o pessoal da Alemanha, o pessoal em airport, em Frankfurt.
Tá todo mundo bem e tá todo mundo feliz que pode falar com você.
Olá, Teco.
Ah, eu também tô feliz. Manda um aí pra Catrine. Oi, pra Catrine.
A Catrine tá te ouvindo. Wie geht's dir?
Es geht mir gut. Und dir? Tudo bem? Tudo bem?
Bem, bem.
Ok, Teco. Muito bom que você quer falar com a gente sobre o teu trabalho. Vamos falar onde você trabalha, na funerária. Que você acha do seu trabalho? Que, quando você pensa no seu trabalho, você tem um sentimento triste, feliz? Ou como é que é? Como você se sente pensando no trabalho?
Para mim é uma satisfação.
Por quê?
É gostoso trabalhar no que trabalho, porque trabalho com amor, né?
Uhum. Okay, ich habe gefragt, also espera a tradução in alemão. Ich habe zuerst gefragt, was das Gefühl ist, was ihn mit seiner Arbeit verbindet, wenn er an seine Arbeit denkt. Und die Antwort war, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, weil er weiß, dass seine Arbeit sehr wichtig ist und sehr, also und gemacht werden muss und wirklich auch unentbehrlich ist. E você não acha o teu trabalho muito duro? Findet er seine Arbeit nicht besonders schwer?
Não. Para mim é uma coisa boa, porque estou ajudando um corpo, a questão espiritual, religiosa, né? Uhum. Aí ajudo, né? Uhum. E a família também. Uhum.
Er findet seine Arbeit nicht als hart, sondern er findet sie als sehr wichtig und er sagt, es ist eine Hilfearbeit, eine Arbeit, die nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im religiösen, spirituellen Sinne eine große Hilfs- und Dienstleistung betrifft und die absolut klar und definiert ist.
Wie ist denn, Teco, wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Also das würde ich jetzt vielleicht, bevor wir noch mehr reinsteigen, zum Spirituellen und dem Wichtigen interessant finden.
Uh-huh. A Catrine está perguntando como é que você chegou a fazer esse tipo de trabalho? Você teve que fazer um curso? Ou como é que você chegou com uma ideia de trabalhar no funerário?
É a mesma coisa que pular dentro do fundo do mar. E atacar os tubarão.
Ah, é? Como? Explica melhor.
Você precisa trabalhar e não tem outra coisa, vamos encarar.
Como? Entendi. Você pode repetir, assim, por favor?
Caiu no colo.
Ah, caiu no colo. Also, Teco sagt, das ist eigentlich so passiert, wie wenn du ins Meer gehst zum Baden und plötzlich kommt ein Hai und attackiert dich. Also es ist ihm förmlich in den Schoß gefallen, diese Arbeit zu tun. Er hatte das nicht geplant oder so.
Tem um pequeno ditado aqui no Brasil, que brasileiro se vira no mundo inteiro.
Es gibt ein kleines Zitat in Brasilien, das bedeutet so viel übersetzt wie ein Brasilianer kommt in der ganzen Welt zurecht. Also wahrscheinlich auf Arbeit bezogen, auch mit jeder Art von Arbeit. Und ich würde gerne mal wissen, wie gestaltet sich deine Arbeit, Teco? Denn ich glaube, da gibt es ein paar Unterschiede zu Deutschland. Wenn in Deutschland eine Person stirbt, dann dauert das erstmal viele Wochen oder Monate, bis sie überhaupt begraben wird, bis es eine Beerdigung gibt und ein Begräbnis. Wie ist das denn in Brasilien? E a minha próxima pergunta é mais ou menos nessa direção, que eu acho que tem muitas diferenças entre a Alemanha e o Brasil quando uma pessoa morre. Porque aqui é assim, quando uma pessoa morre, o enterro, demora semanas ou às vezes meses até que aconteça. Como é que é no Brasil? Você poderia explicar um pouco melhor?
Aí na Alemanha, pelo que eu entendi, é mais humanizado. Tem amor, tem despedida.
Mas como é que é no Brasil?
Aqui no Brasil é o contrário. Aqui muita máfia em questão funerária.
Ah, é? Como?
Aqui, sim, o que me manda é o dinheiro. Quem tem mais dinheiro pode ficar semanas. Quem tem pouco dinheiro fica um dia ou 5 minutos.
Mas fica onde? Você está falando do corpo morto?
É isso. Quando a gente faz a recolha do corpo na rua, vai para o ML, faz o exame da autópsia.
Que é ML?
Aí, ML seria Instituto Médico Legal ou Serviço de Verificação de Óbito, dependendo do tipo de morte. O exemplo, morte suspeita, enforcamento, suicídio e morte matada vai para o ML, vai Instituto Médico Legal. Agora, se é por doença ou morreu de velhice, vai para um serviço chamado Serviço de Verificação de Óbito.
Ok, deixa isso
Isso.
traduzir e depois continue, por favor. Also, Teco sagt, dass das in Brasilien wie eine Art Mafia auch ist, dass es so funktioniert, wer Geld hat, der kann quasi bis zu seinem Begräbnis noch länger warten und das bezahlen. Und wer kein Geld hat, bei dem ist es so, dass das meistens schon am nächsten Tag passiert, dass man begraben wird. Oder schon nach 5 Minuten, hat er gesagt. Und dass der normale Weg bei zum Beispiel eventuell bestehenden Kriminalfällen ist, dass es zuerst mal zu einer Untersuchung geht, also zu einem Institut, was den Sterbegrund ermittelt und das, was dahinter steckt, ob das jetzt ein Erwürgen gewesen ist oder ob es ein Selbstmord gewesen ist und so weiter. Oder ob es andere Einfälle oder Regelungen von außen gab. Wenn es jetzt um einen Tod nach einer Krankheit oder im Alter, wenn es darum geht, da gibt es wieder eine andere Kommission, die quasi dann die Todesursache feststellen und den normalen Weg des, in Anführungsstrichen, normalen Todes diagnostizieren. So, ich weiß nicht, spricht man auch von Diagnose da? Oder feststellen vielleicht, ja. Okay, pode continuar, Teco.
Isso. Assim, quando a gente faz essa recolha e faz os exames, a família contata a funerária de preferência. É aí a hora da máfia agir, né? Não, já
Então,
não é parte nossa do ABECOM.
então eu tenho que explicar melhor o seu trabalho, porque você não trabalha na funerária, você trabalha antes que
Não.
a funerária age.
Isso. Eu já trabalhei em funerária também.
Okay, dann müssen wir nochmal erklären. Ich habe das ein bisschen falsch gesagt, obwohl Teco früher auch wirklich in einem Bestattungsinstitut gearbeitet hat. Jetzt arbeitet er quasi an der Stelle, die vorher greift. Also es ist so, dass wenn Sie einen Anruf bekommen, dass es einen Todesfall gibt, dann müssen Sie quasi, erfahren Sie den Namen der Person und die Adresse, fahren dorthin und stellen den Tod fest, nehmen die Leiche mit in dem Fall und erst dann wird die Familie kontaktiert und die Familie kann dann ein Bestattungsinstitut wählen und den weiteren Weg gehen. Aber
Also,
Tekos Aufgabe ist dieses erste Auffinden.
wie so ein Tatort, also Reiniger ja nicht in dem Sinne, aber
Es ist ja auch nicht immer ein Tatort, also wenn
das
eine
stimmt.
Person stirbt.
Das stimmt. Ja. Okay. Das würde aber bei uns wahrscheinlich ein Bestattungsunternehmen dennoch machen.
Ja,
Das ist
klar.
da quasi noch mal was anderes.
Ja, a gente está comparando um pouco como que é aqui, e aqui já a funerária, a companhia já faz esse passo que a companhia de você está fazendo.
Ah, não, sim. E aqui tem uma cidade chamada Blumenau, em Santa Catarina. Lá eles fazem todos o. Do começo ao final. Faz a recolha na rua, leva para o ML, né? O necrotério.
É,
Aí
mas
eles fazem o exame e a família já paga eles para fazer o restante.
é assim que funciona aqui também. Mas vamos continuando a falar do seu trabalho, porque isso é a grande diferença,
Ah,
eu
sim.
acho. Você
Sim.
poderia descrever um pouco um dia normal do seu trabalho? Que horas você chega? Que acontece? Você tem uma roupa especial? Você tem pausas? Você tem que estar nesse carro grande? Como é que é? Also, ich habe Teko jetzt
Ah,
gebeten, mal so
não.
einen normalen Arbeitstag zu beschreiben. Sim, pode falar.
Não, trabalho dentro de um caminhão. A gente anda com um caminhãozinho, acho que é uma Bongo. Não sei se tem aí na Alemanha. Ou uma S10.
E
Ali.
depois?
Que tem um. E tem um baú. E nesse baú são divididos em quatro partes, né? Duas gavetas para cima e duas para baixo. E tem um carro especial que leva crianças em cima e uma pessoa obesa ou super obesa, né?
Mas isso é tudo dentro
E
do carro.
aí, isso, dentro de um carro, separado da gente.
Então, são tipo, tem espaço para quatro pessoas mortas.
Isso, para quatro corpos.
Ok, deixa eu traduzir até agora. Also, es ist so, dass er sein Hauptarbeitsplatz ist quasi in so einer Art LKW. Und in diesem LKW gibt es hinten quasi gibt es eine Abtrennung von vorne, dem Fahrer, dem Beifahrer, und hinten gibt es quasi wie vier Schubladen, wo quasi die Körper hinein können. Und es gibt wohl noch ein extra Wagen, der nochmal anders ausgerichtet ist, für zum Beispiel Kinder oder eben besonders übergewichtige Menschen. Also da gibt es nochmal eine andere Aufteilung. Und Tekos Hauptarbeitsplatz ist quasi in diesem LKW. Und
Isso.
diese Körper einzusammen. Pode continuar.
Isso.
Und.
Aí começou às 7 da manhã. Às vezes me chamam para entrar às 5 da manhã. Aí vou até umas 11 da noite.
Uau.
Fazendo você.
Also er sagt, dass
E
er
a gente
normalerweise
come.
um 7 anfängt und manchmal aber er angerufen wird, dass er schon um 5 früh anfängt und dass er normalerweise bis abends um 11 unterwegs ist.
Und das heißt, dass er den ganzen Tag auch Tote abholt, sozusagen.
E se você fala que a partir das 8 ou das 7 ou das 5 de manhã até as 11 da noite, você está fazendo a mesma
Isso.
coisa, você está recolhendo corpos mortos das
Isso.
ruas, dos lugares, das casas.
Isso. Sem parar.
Ona
Não tem
pausa.
como parar. Só parou para o almoço.
Nur zum Mittagessen gibt es eine Pause.
Und wo werden die Körper
Almoço
hingebracht?
ou ao banheiro.
Oh, e para onde vocês levam os corpos mortos?
Para o necrotério. Sempre o necrotério, que é o ML, Instituto Médico Legal, ou o hospital, que é o Serviço de Verificação de Óbito.
Okay, also entweder zu dieser schon beschriebenen zu diesem Institut, was dann
Ja, Instituto.
untersucht, welches die Todesursache war, oder zu diesem krankheitsbedingten Tod. Manchmal werden die Körper auch nochmal ins Krankenhaus dann gebracht, um die Todesursache besser festzustellen.
Und Teko, hast du bei deinem Job viel mit Angehörigen zu tun oder ist das eher guten Tag? Es tut mir leid, ich nehme.
Katrin está perguntando se você tem muito contato com os relativos, com os familiares dessas pessoas. Ou é só, bom dia, eu vou levar o copo, ou você tem muito contato?
É um pouco. Isso.
Mas um pouco
a
como...
Eu tenho assim, o contato de falar, estou levando o corpo do seu ente querido pelo Instituto Médico Legal. Vocês podem entrar em contato com a sua funerária, a sua empresa, que vocês têm plano, seguro de vida, etc. Então, aí para poder eles contatarem.
Okay, also er hat meistens nur einen sehr oberflächlichen Kontakt, dass er halt den Menschen sagt, so, okay, ich nehme jetzt Ihren Angehörigen mit, Sie können jetzt schon das Bestattungsinstitut anrufen, aber wir bringen jetzt erstmal den Körper weg. Eu tenho uma pergunta, qual caso te tocou muito? Ou tem vários casos que você já viu, quais deles tocou o teu coração? Also ich habe jetzt gefragt, welcher Moment hat ihn besonders berührt bei dieser Arbeit?
Gute Frage.
Nenhum, porque eu acabei me tornando assim, separando do trabalho pro sentimento.
Okay.
Sentimento eu tenho fora do trabalho, e dentro do trabalho eu não posso ter sentimento.
Okay, er hat gesagt, es gab eigentlich bisher keinen speziellen Fall, weil er das schaffen und lernen musste, die Gefühle von der Arbeit zu trennen. Also er hebt einfach alles, was Gefühl ist, für nach der Arbeit auf und versucht auf der Arbeit einfach ohne jegliche Gefühle zu arbeiten, das abzulegen. Und das gelingt ihm wohl ganz gut.
Dennoch, Teko, eine Frage, wie lange... Kannst du dir vorstellen, diesen Job noch zu machen? Oder sagst du, das ist was, was ich noch lang machen kann?
Mesmo assim, a Katrin está perguntando se você pode imaginar ou quanto tempo você imagina você pode conseguir fazer esse tipo de trabalho ainda.
Ah, até morrer.
E quem vai te recolher? Er kann sich vorstellen, das bis zu seinem Tod zu machen. Und dann habe ich gefragt, wer sammelt dann deinen Körper ein? Você já escolheu colega que vai recolher o seu corpo?
Ah, não. Eu quero doar meu corpo.
Doar para quem?
Doar para a faculdade.
Ah, para usar os órgãos? Para usar
não, para faculdade, para estudo de anatomia.
Ah, tá. Also, er kann das bis zu seinem Tod machen und ich habe gefragt, welcher seiner Kollegen ihn dann einsammeln soll und dann meinte er, keiner, er wird seinen Körper quasi spenden. Dann habe ich gefragt, willst du deine Organe spenden? Und er sagte, nein, er will der Hochschule für Medizin seinen Körper zu Forschungszwecken spenden.
Kann man hier ja auch machen.
Ja,
genau. Für die Charité zum Beispiel.
Ja. Okay, Teko.
Aber nochmal zum Spirituellen vielleicht.
Letzte Frage, Katrin, oder?
Ja. Teko, mich würde nochmal interessieren, du hattest vorhin gesagt, dass du diese Arbeit auch sehr spirituell empfindest, also was verbindest du damit? Ist es einfach der Kreislauf aus Leben und Sterben oder was verbindest du mit dem Tod oder dem Sein auf dieser Erde?
Katrin tem uma última pergunta e está perguntando porque você já mencionou o lado espiritual desse processo, desse trabalho.
Cultura do país.
Ela está perguntando se...
entendi pouco.
O que, que é a espiritualidade do teu trabalho? Que você está perguntando, você está pensando em círculo da vida e da morte ou qual é a espiritualidade que você está sentindo nesse trabalho?
Ah, não. Para mim é somente trabalho. Não vejo como falta de espíritos, nem com superstições.
Não, mas você
nem
falou
cultura.
antes que você acha, você está valorizando muito o teu trabalho porque você acha que tem uma espiritualidade.
Ah, sim.
Isso você falou.
Ah, sim. Isso. É, eu vejo assim, por estar ajudando as pessoas que se foram, né? Aí a questão existe espiritual, né? Mas eu não, nunca ninguém me botou e falou, ó, oh, lá é bonito, lá é feio, né? Mas eu passo por amor e ajudar o próximo, né? É, por fato de humanização, né? Ah, como aí na Alemanha fica uma semana, duas. Aqui no Brasil a gente só fica 24 horas, a família fica com o corpo. Sabe, quando, após que a funerária pega e existe um velório, né?
É, mas você não deve pensar que os corpos ficam um mês ou mais dentro das casas das pessoas, não? O corpo está congelado em um necrotério e a família não tem contato nenhum com o corpo.
Ah, isso. Ah, aí na Alemanha, você fala?
Sim.
Tô falando. Ah, sim. Porque aqui no Brasil só fica mais ou menos... 8 horas ou até mais um pouquinho até a família contatar a funerária. Sim, leva para o cemitério e faz todos os trâmites.
Ok. Also er hat jetzt zu dieser Spiritualität jetzt nicht so viel gesagt. Er sieht es nicht so wie diesen Kreislauf, den du beschrieben hast, Katrin, sondern er sieht es eher als ein Hilfeakt, also eine nächsten Liebe, eine nächsten Hilfe, die eigentlich, die super wichtig ist, die man den Menschen geben muss, denn es ist halt auch wichtig, dass man sich um die kümmert, die halt gerade gestorben sind. Und das meinte er mit dieser Spiritualität, dass er halt da ist, wo er gebraucht wird in dem Moment. So. Aber trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob er noch so ein Mini-Gebet oder sowas den Menschen mitgibt, wenn er sie findet. Also er hat nämlich nochmal beschrieben, dass die Menschen in Brasilien jetzt vielleicht maximal 8 Stunden oder so noch in den Häusern bleiben, wenn die im Hause verstorben sind und dann halt abgeholt werden von dem Bestattungsunternehmen und dann aber auch sehr schnell bestattet werden, also am Tag danach meistens schon. Und ja, dass die Familie gar nicht so viel Zeit hat, sich zu verabschieden. Ja.
Yes.
Isso, se entendeu.
Ai, entendi um pouco.
você tá fazendo tipo uma pequena oração para cada pessoa que você encontra?
Assim, quando a gente entra na sala, um exemplo de uma casa, e o corpo tá numa cama, eu peço licença. Mas mentalmente, assim, por oração. Porque às vezes a pessoa faleceu e ela realmente vai entender porque eu estou retirando o corpo dela. Né? E normalmente a gente sempre pedindo licença, o corpo começa a aparecer de rigidez para um corpo mais estável. E consigo levar mais leve, fica tudo mais leve.
Okay. Teco sagt, dass er meistens, wenn er in ein Haus zum Beispiel kommt, wo eine Person gestorben ist, dass er da nochmal, bevor er den Raum betritt, wo die Person meistens in einem Bett liegt, dann nochmal so innerlich irgendwie um Eintritt bittet, also so sich entschuldigt und sagt, hier darf ich jetzt kommen, darf ich hier reinkommen. Aber so in seinem eigenen Inneren ist das und eine Art höflicher Umgang mit der toten Person.
É como chegar na Alemanha e falar, ah, vou ficar na sua casa, Suzy, o Katrine, vou ficar na casa de vocês. Aí, mas eu tenho que pedir licença, sabe? E aí é o que acontece com os corpos que a gente busca.
Ok, also er sagt,
dass... Na rua também, né?
Er sagt, dass es so wäre, wie wenn er jetzt nach Deutschland kommen würde, zu dir, Katrin, oder zu mir nach Hause, da würde er auch nicht einfach so kommen, sondern würde vorher fragen, darf ich kommen, darf ich zu euch gehen und so. So macht er das.
Hatten wir schon gesagt, wie lange er diese Arbeit schon macht?
Seit 2016 hatten wir gesagt.
Wow, also schon 10 Jahre, Teko.
Da trabalhando dez anos já nessa área, no?
Ja, bem isso.
Krass.
E, Teko, eu...
É, assim, é... Só pra complementar. É um momento muito difícil. Não importa se aqui no Brasil... na Alemanha, na Índia, é um momento muito difícil você perder alguém que você ama. Né? E aí, onde que a morte fala mais alto, sabe? Eu costumo falar o seguinte, que a morte é a mais bonita que existe. Porque a vida é uma tremenda uma mentira.
A vida é o quê?
Entende? Uma mentira. A vida é mentirosa.
A morte é verdadeira. E a morte é verdadeira.
E a morte é verdadeira, que você vai morrer pro resto da vida e vai ficar anos e anos. E nunca mais vai voltar.
Deixa eu traduzir isso.
Não sei como as palavras.
Also, er hat gesagt. Ein wichtiger abschließender Satz vielleicht noch, wenn er zu den Leuten kommt und manchmal auch was zu den Leuten sagt, dann sagt er oft sowas wie, der Tod ist sehr schön und sehr wichtig, weil der Tod ehrlich ist. Das Leben ist ganz oft voller Lügen und bringt Lügen mit sich, aber ein Tod ist ehrlich, indem er erscheint, weil er einfach kommt. Und so ist, wie er ist.
Was sehr Klares, ja.
Teco, a gente tem que terminar a entrevista por isso.
Muchas gracias. Ou em português?
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Eu agradeço a Catrine. Me perdoa pelo telefone.
Agora está funcionando bem.
Vielen, vielen Dank für diese Einsicht in diesen, ich sage jetzt dennoch mal, harten Beruf, den du da täglich machst. Und ja, danke dafür.
A Katrin tá agradecendo pela possibilidade que você deu para ver o teu trabalho duro, que você tá fazendo todos os dias. Muito obrigada por isso. E você escolheu uma música que você quer ouvir do Brasil. E qual é a música?
Pais e Filhos, Legião Urbana.
Teco hat sich noch ein Lied ausgesucht, das heißt Eltern und Kinder von der Band Legião Urbana. Você pode falar por que você está gostando dessa música? E por que você quer ouvir?
Foi em homenagem aos pais, aos filhos, às famílias, tanto do Brasil como da Alemanha. É, porque é um momento muito difícil esse trabalho meu, mas. Mas é viver, né? É a vida. É o ciclo da vida.
Tá bom, Teco. Então, muito obrigada. E eu vou traduzir as tuas últimas palavras e depois a gente vai ouvir a música. Also Teco hat nochmal gesagt,
danke,
dass er dieses Lied ausgesucht hat, weil es für ihn auch in seiner Arbeit oder auf seine Arbeit bezogen nochmal eine wichtige Rolle spielt. Es geht um Eltern und Kinder und die ja eine Verbindung haben miteinander und oft erlebt er das, wenn er seiner Arbeit nachgeht und deshalb ist das Lied für ihn besonders aussagekräftig. Legião Urbana aus Brasilien und das Lied heißt Pais e Filhos.
Thank you. song.